Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Auf ein solches Manifest dürfte der Kreml gewartet haben, echauffiert sich Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen über den offenen Brief, in dem Künstler und Intellektuelle Olaf Scholz bitten, sich auf seine ursprüngliche Position zu besinnen und keine weiteren schweren Waffen in die Ukraine zu liefern. Hahnfeld ärgert sich nun darüber, dass die Unterzeichner Putins Drohung mit dem Dritten Weltkrieg einfach schluckten. Der Journalist behauptet, sie würden gar der Ukraine das Widerstandsrecht absprechen. Das ist eine nicht gerade wohlwollende Interpretation. Mehr noch, Hahnfeld wirft den Unterzeichnern des offenen Briefs gar Empathielosigkeit vor. Sie seien unbeeindruckt von den Kriegsverbrechen der russischen Armee in der Ukraine. Das ist eine durchaus infame Unterstellung. Ebenfalls in der FAZ schreibt sich Simon Strauß in Rage. Und auch er operiert mit Unterstellungen. Der Chefkritiker der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit sieht seine Fälle davonschwimmen, schreibt Strauß und meint den Philosophen Jürgen Habermas. Der Anlass: Habermas jüngster Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Dass der Philosoph das Abwägen des Kanzlers beim Thema Ukraine-Krieg verteidigt und zur Mäßigung aufgerufen hat, um ein apokalyptisches Ausmaß zu verhindern, ärgert Strauß derart, dass er Habermas auch noch polemisch unterstellt, er sehe in Olaf Scholz wohl einen späten Schüler. Am meisten aber stören den Journalisten die, wie er es formuliert, rhetorisch ummantelten, fahrlässigen Denunziationen der ukrainischen Regierung durch Habermas. Habermas versteigt sich sogar dazu, auf ukrainischer Seite den Versuch einer moralischen Erpressung festzustellen, schreibt Strauß. Man muss sich das vor Augen führen. Da erpresst also ein überfallenes, in seiner Unabhängigkeit bedrohtes und von Kriegsgrollen versehrtes Land die viertgrößte Wirtschaftsmacht? Und selbst wenn es so wäre, geschähe die Erpressung dann nicht aus guten Gründen? Das entscheidende Stichwort Nord Stream 2 fällt bei Habermas jedenfalls nicht. Putin hat den Westen längst besiegt, titelt das Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung und erklärt, mit ihrer blinden und ahnungslosen Begeisterung für die russische Literatur haben sich westliche Intellektuelle zu Komplizen des Despotismus gemacht. Da wird man als Leser natürlich hellhörig. Es ist die These der ukrainischen Schriftstellerin Oksana Sabushko. Als Beleg nennt sie die Handlung von Tolstois Roman Auferstehung. Nachdem Katja Maslova zur Prostituierten geworden ist, wandelt sich ihr Weltbild derart, dass die Bereitstellung ihres Körpers für Geld, damit Männer ihn vergewaltigen können, ihr zwar nicht unbedingt als ehrenvolles, so doch als ganz normales Gewerbe erscheint, schreibt Sabushko. Im Prinzip ist dies eine geradezu universelle Metapher für die ganze russische Literatur, die man noch immer für europäisch und humanistisch hält. Vergleichbar mit Katja Maslova nährte sie 200 Jahre ein Weltbild, in dem man den Verbrecher nicht verurteilt, sondern bedauert und Mitleid mit ihm hat. Die russische Literatur habe fleißig an dem Tarnnetz für die russischen Panzer mitgeknüpft. Steile Thesen in der NZZ. Mit Panzern soll diese Kulturpresseschau nicht enden. Drum zum Schluss noch eine Frage, die die 7-jährige Lioba der Taz gestellt hat. Warum laufen Räder manchmal scheinbar rückwärts? Liebe Lioba, das ist wirklich eine verrückte Beobachtung, antwortet Moritz Findeisen für die Redaktion. Ein Auto oder ein Fahrrad kommt um die Ecke und obwohl es vorwärts fährt, drehen sich die Räder scheinbar rückwärts. Bricht das Fahrzeug da nicht auseinander? Keine Sorge, das passiert nicht. Endlich mal eine beruhigende Aussage in diesen aufwühlenden Zeiten.